Ich habe mal ein Witzband bekommen mit jüdischen Witzen. Und da steht folgende Geschichte drin. Ein Jude will ein Abendessen geben und lädt andere dazu ein. Möchte natürlich, dass die ein Geschenk mitbringen, aber das kann man nicht so deutlich sagen. Also macht er das folgendermaßen. Er sagt, also ich lade dich ein. Weißt du überhaupt, wo ich wohne? Pass auf, ich wohne in der Webergasse 11. Und da gehst du in den Hof und dann durch den Hof durch und im Hinterhaus die Treppe hoch und im zweiten Stock den Gang links nach hinten. Und dann rechts die zweite Tür. Da wohne ich. Und da klopfst du dann kräftig mit dem Fuß dran. Warum mit dem Fuß? Nö, sagt er, du wirst doch wohl nicht mit leeren Händen kommen. Jesus hat mal auch so eine Geschichte erzählt. Von einem, der andere Leute einlädt, bloß da war die Pointe der Geschichte genau umgedreht, die sollten gerade mit leeren Händen kommen. Also das ist ja schon unwahrscheinlich genug. Überhaupt ist die ganze Geschichte, die Jesus erzählt, absolut unwahrscheinlich. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seine Boten zu den Eingeladenen. Alles ist vorbereitet, kommt. Aber niemand kam. Jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht, ich habe mir 5 gespanne Ochsen angeschafft, die muss ich jetzt ansehen. Ein dritter entschuldigte sich, ich habe gerade geheiratet, du wirst verstehen, dass ich nicht kommen kann. Das ist ja schon eigenartig, dass keiner hier auf diese Einladung reagiert. Ich meine, wenn du vom Finanzamt vorgeladen wirst, da wirst du vermutlich auch nicht gerade begeistert sein. Aber ein Gala-Abendessen, das ist ja nur was anderes. Und eine Einladung ist ja noch was anderes wie eine Vorladung. Und überhaupt eine Abendparty bei einem Prominenten, ich meine, das lässt man sich doch nicht entgehen. Schon wegen der Fresserei. Ist doch nicht eine Gartenparty. Ist doch nicht eine Gartenparty, wo es nur Thüringer Bratwurst gibt und ein bisschen Cola und so. Sondern exquisites Futter. Fasanenragout mit Spargelspitzen und Rotweinsauce oder irgend so eine Kreation. Ich meine, da wird doch jeder hingehen. Deswegen ist es ja unwahrscheinlich, dass die Gäste hier, die eingeladen sind, alle nicht wollen. Es ist unwahrscheinlich, dass die alle ablehnen. Der eine wegen Ackerbau, der andere wegen Ochsenschau, der dritte wegen neuer Frau. Es ist unwahrscheinlich, dass die alle so unhöflich sind, auf eine so höfliche Einladung so eiskalt zu reagieren. Und noch unwahrscheinlicher ist, wie die Geschichte weitergeht. Also das lese ich euch vor. Der Bote kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh sofort auf die Straßen, auf alle Plätze der Stadt und hole die Bettler, Krüppel, Lahmen und Blinden herein. Der Bote kam zurück und berichtete, es sind viele gekommen, aber es sind immer noch Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und nötige sie hereinzukommen, bringe her, wen du finden kannst. Na, wie finde ich denn sowas? Man ist ja von prominenten Leuten allerhand eigenartige Dinge gewöhnt. Ich meine, man liest manchmal oder sieht im Fernsehen, dass die in Sekt baden oder im Smoking, in den Swimmingpool reinspringen abends um 10 oder so. Aber dass einer sich nun die Behinderten der ganzen Stadt und irgendwelches wildfremdes Gesochse zur Familienfete einlädt, also ist ja absolut unwahrscheinlich. Da weiß man doch gar nicht, ob die sich überhaupt benehmen können. Vielleicht rülpsen die nach dem Essen. Oder es fehlen dann ein paar Silberlöffel. Also, irgendwelche x-beliebigen Nasen von den Straßen so einladen, das gibt's überhaupt nicht. Doch, sagt Jesus, sowas gibt's. Diese Geschichte passiert täglich tausendfach. Es ist ganz einfach eine Geschichte aus dem Alltag Gottes. Genauso unwahrscheinlich wie dieser Gastgeber benimmt sich Gott gegenüber den Menschen. So großzügig, so geduldig, so gnädig, so verrückt ist Gott. Der ist verrückt vor Liebe nach Menschen. Er lädt sie alle zu sich ein, alle, ausnahmslos. Und genauso unwahrscheinlich und unverschämt und unmöglich wie die Leute in dieser Geschichte benehmen sich die Menschen gegenüber Gott. was du dir sonst bei keinem erlauben würdest. Das erlaubst du dir Gott gegenüber ohne weiteres. Der hat dir seine Einladung ja bereits schriftlich zugehen lassen. Der hat dir einen Brief geschickt. Einen Liebesbrief. Kannst du dich erinnern, wie das war, als du deinen Liebesbrief, deinen ersten Sohn in der Hand gehabt hast? Ja, die jungen Leute brauche ich gar nicht fragen. Ihr schickt euch ja bloß noch so E-Mails heutzutage. Um 8 bei Donald, tschüssi bei Ronald und so. Also, nee, ich meine, einen handgeschriebenen Liebesbrief. Also ihr Älteren, ihr wisst, wie das war, wie der kam. Man überfliegt die Zeilen, die Knie werden immer weicher und endlich kommt die Stelle, auf die man wartet. Und da steht dann der Satz, ich liebe dich. Weißt du, dass der Satz auch in der Bibel drin steht? Bei Propheten Jeremia, wo Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Und in der Bibel stehen noch ganz andere Liebeserklärungen drin. Da steht zum Beispiel drin, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Früher mal in Israel, da war das so, wenn sich da einer verknallt hatte in so eine Ische, sagen wir mal, die Deborah, da hat er sich dann in die Hand reingeschrieben, den Namen von der. Und wenn es dann in Reli so ein bisschen langweilig wurde oder der Priester zu lange in der Synagoge gepredigt hat oder was, da hat er so in seine Hand reingekickt und las dann den Namen seiner Liebsten Deborah, ging die Sonne auf. Gott sagt, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Wie so ein verliebter Gockel spricht Gott uns an. Hast du das alles schon mal gelesen? Hast du die Bibel überhaupt schon mal gelesen? Das ist ein einzigartiges Buch. Da steht nämlich das drin, was in keinem Buch der Weltliteratur drin steht. Weder bei Goethe, noch bei Harry Potter, noch im Koran, noch im Duden. Da steht nämlich drin, wie du deine Sünde loswerden kannst, wie du ein Kind Gottes werden kannst und wie du ein Bürger von Gottes Reich werden kannst. Kannst du mir mal erklären, warum du alle möglichen Bücher gelesen hast, aber das eine, auf das es ankommt, nicht? Was die blöde Bravo über die Liebe schreibt, das hast du natürlich studiert, das ist klar. Warum liest du nicht, was die Bibel darüber schreibt und warum lebst du nicht danach? Es hat mal einer gesagt, die Bibel ist ein Brief, nach dem du dich richten sollst und nach dem Gott dich einmal richten wird. Im jüngsten Gericht, da wirst du ja vor Gott stehen. Und da würdest du dir sagen, du, ich habe dir doch mal einen Brief geschrieben. Wieso Brief wirst du sagen? Welchen Brief? Und da wird er dir dieses Buch zeichnen, die Bibel, die du schon 100 Mal gesehen hast von hinten, den Buchrücken. Und wird sagen, ich habe dir einen Brief geschrieben in deutscher Sprache, damit du weißt, wer ich bin und was ich von dir will und was ich dir schenke. Und du wirst sagen, ja du lieber Gott, weißt du denn nicht, was wir alles noch lesen mussten? Die Bravo, Girl und Morgenpost, das sind des deutschen Lieblingskost. Und dann noch die vielen Fachbücher und was alles zur Unterhaltung und Bildung sein müsste. Ja, da wird ja Gott nichts dagegen haben. Aber ich habe dir doch einen Brief geschrieben, wird er sagen. Und da stand doch alles drin, was du zum Leben und zum Sterben brauchst. Hat dich das nicht interessiert? Und da wirst du sagen, na, wir hatten eben so viele andere Bücher. Und die waren ehrlich gesagt viel interessanter. Zum Beispiel der Karmai, wie der Old Shatterhand am Marterpfahl hängt. Aber in meinem Brief stand drin, wird Gott sagen, wie ich meinen Sohn an den Marterpfahl gehängt habe. Und wie der dort gestorben ist und sein Blut vergossen hat, damit du in Frieden leben kannst. Hat dich das nicht interessiert? So wird Gott dich fragen. Und es ist doch, wenn du dir das mal genau überlegst, eine Frechheit. Die Antwort, die der Mensch Gott immer wieder gibt. Gott, der Schöpfer des Weltalls, schreibt dir einen Liebesbrief. Und du hast keine Lust, ihn zu lesen, geschweige denn danach zu leben. Gott, der Chef des Universums, lädt dich zu sich ein. Und du hast angeblich keine Zeit zum Kommen. Mensch, das ist doch nicht irgendeine Schwarte, die ich dir hier empfehle. Das ist das Wort Gottes. Und das ist doch nicht irgendein Knilch, zu dem ich dich einlade. Es ist der lebendige Gott. Und es ist doch nicht irgendeine Fete, zu der ich dich einlade, sondern du bist eingeladen in die Ewigkeit. Es ist doch eine Ehre für dich, von Gott eingeladen zu werden. Nach der Wende, da wurde ich mal eingeladen zu einer Sitzung des Bremer Tabakkollegiums. Wisst ihr, was das ist? Ja, ihr seid entschuldigt, ich habe es bis dahin auch nicht gewusst, bis die Einladung kam. Ist eine stinkvornehme Angelegenheit. Lauter Herren in schwarzen Anzügen, An dem Tisch, wo ich saß, da saß der Bischof Dübar und unser jetzt zur Finanzminister und so. Also auf diesem Level bewegt sich das. Und auf der Einladung, da stand drauf, Orden und Ehrenzeichen anlegen und Frack oder Smoking. Na, Orden hatte ich keine. Ich bin ja nicht Manfred Stolbe. Ich hatte von der Stasi durchgekriegt. Und konnte ich mir auch keine kaufen. Aber, also Freunde, ich habe mir ein Smoking gekauft. Und da bin ich also dahingestiefelt, ich will das jetzt nicht schildern, aber jedenfalls, ich habe mir gesagt, so eine Einladung zu so einem verrückten Ereignis, die kriegst du nur ein einziges Mal im Leben. Das ist doch eine Besonderheit und ich wäre dumm gewesen, wenn ich nicht hingegangen wäre und das Ganze verpasst hätte. Ich meine, bei einer gewöhnlichen Einladung, wenn du da nicht hingehst, hat das ja keine Folgen, es hätte auch keine Folgen gehabt, wenn ich dort nicht hingegangen wäre. Aber eine Einladung von allerhöchster Stelle, das ist ja fast schon wie ein Befehl, den man auf eigene Gefahr hin ungehorsam ist. Und das solltest du mal bedenken, wenn du heute die Einladung Gottes wieder ausschlägst. In der Geschichte, die Jesus hier erzählt, da ist das so, dass keiner der Eingeladenen irgendwas gegen den Einladenden hat, sondern jeder hat was anderes vor. Der eine geht auf den Acker, der andere in die Werkstatt. Kuhstall, ist ja nicht gesagt, dass das der Schrebergarten war oder der Hobbyraum. Die haben ja alle echt was zu tun gehabt. Arbeit muss sein, Hobby muss sein, hat ja Gott nichts dagegen. Im Gegenteil, wir sollen ja arbeiten, aber wenn die Arbeit vorgeschützt wird und als Grund genannt wird, um mit Gott keine Beziehung aufnehmen zu können und keine Zeit für Gott zu haben, da ist was faul. Was die Leute abhält, zu Gott zu kommen, das ist nicht die Faulheit, sondern das ist die Arbeitswut. Es sind ja meistens keine negativen oder unanständigen Dinge, die die Leute vorzubringen haben. In unserer Geschichte sind die, die die Einladung ablehnen, ja nicht die Faulpelze und die Schlafmützen und die Gammler, sondern die fleißigen Bürger, die vor lauter Anständigkeit und Arbeit keine Zeit haben, um sich um Gott zu kümmern. Und deshalb bringen die ja auch keine faulen, sondern äußerst fleißige Ausreden vor. Es hat halt jeder mit sich selber genug zu tun. Und die wenigsten haben wirklich was gegen Gott. Also, ich kenne nur ganz wenige Menschen, die bewusst und aktiv gegen Gott sind. So einen richtigen, kämpferischen Atheisten, den gibt es ja kaum noch. Die meisten, die ich kenne, die sind einfach uninteressiert. Die sind nicht prinzipiell gegen Gott, aber die haben noch nichts speziell für ihn übrig. Den meisten Menschen ist doch Gott ganz einfach Schnuppe. Die nehmen den gar nicht ernst. Die gehen einfach der Tagesordnung über. Was? Gott? Interessiert mich nicht. Diese Gleichgültigkeit, die ist viel schlimmer als die Feindschaft und die Ablehnung. Ich habe manchmal gedacht, diese Gleichgültigkeit gegenüber Gott in unserer Zeit, das wäre so das große Übel in unserer Gegenwart. Aber offenbar sind die Menschen schon immer Gott gegenüber so gleichgültig gewesen. Sonst hätte Jesus ja nicht in der Offenbarung gesagt, ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm und darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. In unserer Geschichte hier ist keiner, der wirklich gegen Gott protestiert oder irgendwelche prinzipiellen Gründe gegen die Einladung vorzubringen hat. Die haben einfach kein Interesse, keine Zeit. Vielleicht später. Jedenfalls im Moment nicht, jedenfalls sagen die das so. Und wenn du das auch so sagst, da muss ich dir jedenfalls sagen, das ist einfach nicht wahr, mein Lieber. Sondern die Wahrheit ist, dass du nicht willst. Wir verhandeln ja hier nicht die Frage, ob du zur Kirche kommst oder eine kirchliche Veranstaltung, da bist du ja gerade drinne, sondern ob du zu Gott kommst, ob du ihm dein Leben anvertrauen willst, ob du mit ihm leben willst, ob du dich zu ihm bekehren willst. Ob du deine Ewigkeit mit ihm verbringen willst. Ob du an Gott glaubst, ist ja nicht eine Frage deines Intelligenzquotienten, sondern deines Willens. Und die Behauptung, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich so modern oder gebildet oder wissenschaftlich erzogen oder was weiß ich bin, die ist in jedem Falle falsch. Glauben können kann jeder. In der Bibel steht, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Ob du willst, das ist die Frage. Gott jedenfalls will. Da hat er sich festgelegt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So steht es in der Bibel drin. Das ist die Willenserklärung Gottes. Eine Willenserklärung, die kann was Wunderschönes sein, aber wenn sie nicht ratifiziert wird, dann ist sie ja witzlos. Ihr wisst doch alle, was es für viele gut gemeinte Erklärungen gibt, so besonders zwischen 31. Dezember und 1. Januar in der Nacht. Also ich will alle meine Briefschulden erledigen und ich will nie wieder rauchen und so. Und ihr wisst ja, was daraus geworden ist. Meistens gar nichts. Eine Erklärung, die nicht in die Tat umgesetzt wird, die nützt nichts. Und eine Willenserklärung Gottes, die nicht in die Tat umgesetzt wird, nützt uns auch nichts. Also ich sage euch ganz offen, ein Gott, der irgendwo über den Wolken thront und der so über den Dingen steht und von höherer Warte aus irgendwelche Willenserklärungen ablässt, der lässt mich kalt. Der interessiert mich nicht, den kenne ich auch nicht. Ich kenne bloß den Gott, der hinter seiner Wolkenbank vorgekommen ist, der aus seiner Unnahbarkeit rausgekommen ist, der in unsere Erbärmlichkeit reingekommen ist, der auf unser Niveau runtergekommen ist. Dieser runtergekommene Gott, der heißt Jesus. Und den kenne ich und dem vertraue ich, weil der mein Leben geteilt hat und gelebt hat. Der hat sich nicht aus allen Problemen rausgehalten, im Gegenteil. Der hat ausgehalten bis zum bitteren Ende, ja, bis zum Tode am Kreuz. Und der Tod, so sagt die Bibel mal, ist eine Folge der Sünde. Jesus hatte keine Sünde. Der hat den Tod nicht verdient. Aber er hat ihn auf sich genommen, freiwillig. Anstelle von uns, aus Liebe zu uns. Am Kreuz hat Jesus die Liebeserklärung Gottes ratifiziert. Am Kreuz hat Jesus die Willenserklärung Gottes mit seinem Blut unterschrieben. Gott will, dass alle gerettet werden. Das geht nicht um eine religiöse Lackierung deines Image. Und das geht nicht um eine moralische Aufbesserung deiner Persönlichkeit. Und es geht ja nicht um Streichelheiten für deine sensible Seele. Es geht um Rettung. Und Rettung, die gibt es nur dort, wo Gefahr ist. Der Rettungswagen kommt nicht wegen irgendeiner kleinen Bagatelle. Zum Beispiel, wenn du erkältet bist, das kannst du alleine kurieren. Zwei Fibrex rein, drei Sumavitsch und ist der Kranke wieder fit. Aber wenn du in Lebensgefahr bist, da kommt der Rettungswagen. Nur denkst du vielleicht, Jesus wäre gekommen, wenn deine Sünde eine Bagatelle wäre? Denkst du vielleicht, der hätte sich zusammenhauen, anspucken, foltern und kreuzigen und quälen lassen, wenn du mit deiner Schuld auch alleine fertig werden könntest? Da hätte der ja ruhig zu Hause bleiben können in seinem Himmel, hätte sich ja den ganzen Stress am Kreuz ersparen können. Aber der ist als unser Retter gekommen, weil du in Lebensgefahr bist. Deine Sünde bringt dich um. Jetzt bringt sie dich um den Frieden deiner Seele und dann in der Ewigkeit, um die Ewigkeit in Gottes Reich. Und davor, vor der ewigen Verdammnis und Verlorenheit, davor will Jesus dich retten. Und deshalb bietet er dir seine Vergebung an. Das bedeutet die Einladung in Gottes Reich. Gott möchte dir eine Freude machen, verstehst du? Wenn du die Einladung ablehnst, welche Gründe hast du vorzubringen? Ein Grund, den ich besonders häufig so in Diskussionen zu hören kriege, der heißt, die Gebote und die Forderungen, die Gott stellt, das ist mir alles zu hoch, zu anspruchsvoll, das kann ich alles überhaupt nicht erfüllen. Und deswegen kann ich mich weder Christ nennen, noch ein Christ werden. Leute, das ist ein absolutes Missverständnis. Zum Christ werden kannst du dich doch nicht qualifizieren. Christ wirst du doch nicht, weil du was für Gott tust, sondern weil Gott etwas für dich tut. Christ bist du doch nicht, weil du was aus dir machst, zum Beispiel einen anständigen Menschen, sondern weil Gott etwas aus dir macht, nämlich ein Kind Gottes. Ein Kind, das kann sich erstens nicht selber machen, das wird gemacht. Und zweitens kann es seine Eltern zunächst noch gar nicht lieben, sondern es wird geliebt. Und indem es geliebt wird, wächst es. Also das wäre doch absolut blödsinnig, wenn ein Vater sein Kind in den Kinderwagen, in den Zettel reinschmeißt und sagt, also ich gehe jetzt auf Arbeit, aber ich habe dir alles aufgeschrieben, was du machen musst. Hausordnung ist dran, Müll runterbringen und so. Und wenn du das alles zu meiner Zufriedenheit heute Abend erledigt hast, dann bist du mein Kind und dann habe ich dich lieb. Also, so geht es doch nicht. Denn zunächst kann das Kind ja überhaupt nichts tun. Gleich gar nicht das, was die Erwachsenen alles können. Aber eins kann das Kind besser als die Erwachsenen, nämlich Liebe konsumieren. Wie so ein Schwamm und jedes Streicheln, jedes Kosewort, jedes liebende Wort, jeden Blick in sich aufsaugen. Es empfängt die Liebe der Eltern. Ohne eine Gegenleistung. Das verdient sich doch die Liebe der Eltern nicht. Es empfängt sie, das ist alles. Und deshalb lebt es. Und deshalb wächst es. Für ein Kind, auch für ein Kind Gottes, da gibt es keine Vorleistung. Keine Vorbedingung, da gibt es nur eins. Annehmen, annehmen, was Gott anbietet. Zugreifen, zupacken. Darauf kommt es an. Und ich bitte dich, pack's heute. Nimm die Einladung in Gottes Reich an. Sag einfach, ja, ich komme. Ich will. Du musst nicht erst eine Aufnahmeprüfung machen. Und du musst nicht erst deine Stasi- oder Körperakte durchchecken lassen. Gott fragt dich nicht, ob du Mist machst oder Money, was du bist, wer du bist, woher du bist, wie alt oder wie jung du bist. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Gott interessiert nur eins, dass du seine Einladung annimmst. Dass du kommst. Warte doch nicht, bis du dich würdig genug fühlst. Warte nicht, bis du alles verstanden hast. Warte nicht, bis du mit allem einverstanden bist, was bei Kirchen läuft. Sondern komm. Gott erwartet dich. Es ist doch schade um jeden Tag, den du noch ohne ihn lebst. In dem alten Lied, was wir früher gesungen haben, da hieß es, Jesus ruft dich in sein Reich, warte nicht und komme gleich. Mensch, du bist in den Himmel eingeladen. An Gottes Festtafel, da ist ein Platz für dich frei. Da steht eine Tischkarte mit deinem Namen. Willst du vielleicht, dass der Platz eine Ewigkeit lang leer bleibt? Oder möchtest du nicht dort mal sitzen? Dann sag's doch Gott. Dann lass dich doch eintragen in Gottes Hausbuch. Sag es ihm. Zu denjenigen unter euch, die so noch zögern oder ablehnen, da will ich jetzt mal ein ganz persönliches Wort sagen. Das ist jetzt keine 6 Stunden her, da stand ich am Sarg meines Bruders. Und das ist noch kein Jahr her, da stand ich am Sarg meiner Frau. Und ich will dir mal eins sagen, in der letzten Stunde eines Menschenlebens und einer Ehe, da sind alle Fragen gegenstandslos. Und da geht es nur noch um eine einzige Frage. Wohin geht es jetzt? In den Himmel oder in die Hölle? Und ich sage dir, wenn du dann nicht weißt, wo es hingeht, dann bist du verloren. Und wohl dir, wenn du in der letzten Stunde deines Lebens oder deines Partners, wenn du wissen kannst, es geht ab in den Himmel. Und wenn du sagst, ja, es kann ja sein, aber ich habe ja noch Zeit, das muss ja nur nicht alles heute Abend entschieden werden. Ich frage dich, wie viel Zeit hast du denn noch? Ich bin ein alter Jazz-Fan, ich lese seit 40 Jahren das Jazzpodium, die Deutsche Jazzzeitung. Da war im folgenden Januar ein Interview drin mit einem der berühmtesten lebenden Jazzpianisten, einem Italiener. Und der wurde gefragt, was er alles noch vorhat. Und da hat er nur erzählt, was er alles komponieren will für Werke und so. Und da hat der Interviewer gefragt, wann er das alles machen will. Und da hat dieser Pianist geantwortet und gesagt, ich tröste mich damit, dass ich noch jung bin und noch Zeit habe. Freunde, in dem Januar, als dieses Interview in der Jazz-Zeitung veröffentlicht wurde, da war der, der es gegeben hatte, schon tot. Dessen Uhr war schon abgelaufen. Der hat sich getäuscht. Der hatte keine Zeit mehr. Wie viel Zeit hast du denn noch, dich zu entscheiden? 2 Tage? 20? 2 Jahre? 20? Ich weiß es nicht. Heute Abend jedenfalls bist du eingeladen. Heute Abend bekommst du jedenfalls die Einladung. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht länger zögerst, sondern endlich eine klare Sache machst. Ich habe dir heute die Einladung Gottes in sein ewiges Reich überbracht. Und jetzt musst du entscheiden, ob du die Einladung annimmst oder ablehnst. Für diejenigen unter euch, die die Einladung annehmen möchten und es bisher noch nicht getan haben, denen sage ich Folgendes. Nachher, wenn wir hier fertig sind, da gehen alle möglichst still und bald nach Hause, hier raus. Und die, die diese Entscheidung treffen möchten und die Einladung annehmen, die kommen hier hoch auf das Podium. Und hier oben werden wir dann zusammen beten und sprechen mit den Seelsorgehelfern zusammen. Wenn du ablehnst, dann gehst du nachher raus in dein Zelt oder deine Bude und nimmst dir mal ein Blatt Papier und setzt dich hin und da schreibst du Folgendes drauf. An Gott, den König des Universums. Ich habe heute in der Konferenzhalle Blankenburg deine eilige Einladung in den Himmel erhalten. Ich lehne die Einladung aus folgenden Gründen ab. Und dann schreibst du die Gründe hin, warum du ablehnst. Und das unterschreibst du mit deinem vollen Namen. Und damit unterschreibst du dein eigenes Todesurteil. Dann passiert ja genau das, was in dem Lied vorkommt, was wir ganz am Anfang hier gespielt haben. Nämlich, Herr, deinen Ruf verachten, das wäre unser Tod. Und euch alle, die ihr die Einladung annehmen wollt, euch bitte ich, sagt es Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Ihr braucht das nicht schriftlich zu machen. Ihr könnt es Gott in eurem Herzen sagen und ihr könnt es ihm nachher hier oben sagen, wenn wir es zusammentun in einem Gebet. Sagt doch einfach, ja, ich komme. Darauf kommt es an.